Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Januarausgabe 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer und ich begrüße euch zu dieser Ausgabe. Auch im Jahr 2025 dreht sich der Antritt um alle möglichen Aspekte des Radfahrens. Das bedeutet Technik, das bedeutet Geschichte, das bedeutet sowas wie Radkultur, das bedeutet Planung und Politik und natürlich auch Radsport. Und Radsport, das ist natürlich sowas wie die Tour de France oder wie Paris-Roubaix oder wie Querfeldeinsport oder auch Cyclocross genannt. Und das ist aber auch sowas wie Paracycling. Paracycling ist ein Aspekt des Radsports, über den wir in diesem Podcast noch gar nicht gesprochen haben und deswegen wird es höchste Zeit. Eine der erfolgreichsten Paraathletinnen in Deutschland ist Annika Zein-Giles. Denn sie hat nicht nur im Rollstuhl Basketball große Erfolge erzielt, sondern sie ist auch wahnsinnig gut mit dem Handbike. Darum habe ich schon lang vor, mit Annika Zein-Giles zu sprechen. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir dieses Interview organisiert bekommen haben. Ende Dezember 2024 haben wir das geführt. Und ich bin im Jahr 2024 auf Annika Zein-Giles aufmerksam geworden, denn sie ist nicht nur bei den Paralympics in Paris sehr erfolgreich gewesen, sondern auch bei der Weltmeisterschaft in Zürich im Anschluss daran. Und ich habe mir verschiedene Fragen gestellt, denn wie gesagt, wir haben hier im Podcast noch nicht über Paracycling gesprochen. Und mir war zum Beispiel gar nicht klar, wie laufen da Wettkämpfe ab? Wie schaut sie selbst auf ihre Erfolge aus dem letzten Jahr? Mit welchen Rädern ist man da unterwegs? Und wie sind Parasportlerinnen und Sportler eigentlich organisiert? Welche Förderungen gibt es da? Und welche Probleme vielleicht auch, vor denen sie stehen? Also ist es wirklich endlich Zeit für ein Gespräch zu diesem Thema. Und das könnt ihr jetzt hören mit Annika Zein-Giles.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Gold im Einzelzeitfahren und Silber im Straßenrennen bei den Weltmeisterschaften in Zürich. Bronze jeweils im Zeitfahren und Straßenrennen im Sommer in Paris. Das ist die sehr knapp erzählte Saisonbilanz einer sehr erfolgreichen deutschen Radsportlerin. Annika Zein-Giles ist Paracyclerin und ihr Sportgerät ist ein Handbike. Ich spreche mit ihr über ihren Sport, die Erfolge des Jahres 2024 bei Paralympics und WM. Und wir wagen auch einen kleinen Ausblick aufs neue Jahr. Ich sage Hallo nach Hennef im Rheinland. Hallo Annika Zein-Giles.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Ja, wunderschön, dass es klappt, Frau Zein-Giles. Wir sprechen jetzt am Ende des Jahres 2024. Können Sie sich daran erinnern, wie Sie vor einem Jahr auf dieses Jahr geschaut haben?
Ja, also ich meine, vor einem Jahr war natürlich so der volle Fokus auf Paris gerichtet. Da liefen natürlich die Vorbereitungen trainingsmäßig absolut alles auf Paris hin. Und genau, insofern, ja, war das auch kurz vor Weihnachten, aber ich wusste, dass ich Weihnachten nicht irgendwie viel entspannen kann, sondern dass da halt wirklich durchtrainiert wird, um dann in Paris fit an den Start zu gehen.
Ja, mal andersrum gefragt, haben Sie mit diesen Erfolgen gerechnet? Ich habe sie ja aufgezählt am Anfang, also Gold, Silber, zweimal Bronze. Insgesamt jetzt in der Saison, das ist ja schon, also ja, das ist ja eine ordentliche Bilanz.
Ja, definitiv. Also ich bin sehr happy damit, wie das Jahr verlaufen ist. Und natürlich hat so eine Vorbereitung auch immer so seine Höhen und seine Tiefen. Und man kann natürlich nie irgendwie die Erfolge fest einplanen. Ich bin nach Paris zu den Paralympics gefahren und habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall eine Medaille holen. Ich habe dann zwei Medaillen geholt. Und dass es dann halt danach bei der WM in Zürich dann auch noch so gut lief, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Und gerade so die Goldmedaille im Zeitfahren, das war wirklich ganz, ganz besonders und da freue ich mich sehr drüber.
Auf die kommen wir auch noch zu sprechen. Ich habe Sie hier vorgestellt als Paracyclerin. Was bedeutet das eigentlich?
Ja, also Parasport generell ist ja der Sport für Menschen mit einer Behinderung. Ich bin Rollstuhlfahrerin und fahre quasi Handbike. Also das ist quasi der Radsport, der statt die Beine zu benutzen, da benutzt man dann quasi die Arme, um das Fahrrad fortzubewegen.
Ja, und wenn ich fragen darf, ist das eine Behinderung, die Sie von Geburt an haben oder hat es einen Unfall gegeben? Wie ist dazu gekommen?
Genau, also ich hatte einen Reitunfall, als ich 14 war und dadurch habe ich eine Querschnittslähmung und sitze dementsprechend im Rollstuhl.
Wie haben Sie denn dann zum Radsport gefunden daraufhin?
Also ich war schon immer super sportlich. Und als ich dann meinen Unfall hatte, da wusste ich erstmal gar nicht, dass es auch Sport für Rollstuhlfahrer gibt und dass es die Paralympics gibt. Und dann habe ich in der Reha das erste Mal Rollstuhlbasketball gespielt. Das war quasi meine allererste Sportart, die ich im Rollstuhl ausprobiert habe. Und da ist mir erstmal so ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen, so zu wissen, okay, cool, man kann immer noch richtig gut Sport machen, auch wenn man im Rollstuhl sitzt. Und ja, Rollstuhlbasketball hat mich dann erstmal total begeistert. Und dann habe ich erstmal angefangen, auch Rollstuhlbasketball im Verein zu spielen. Habe dann über viele Jahre Rollstuhlbasketball erfolgreich gespielt. Habe auch in der Nationalmannschaft gespielt. Und dann ja entschieden 2016, meine Rollstuhlbasketballkarriere zu beenden. Und habe aber neben dem Rollstuhlbasketball immer gleichzeitig auch ja den Radsport geliebt und auch betrieben. Und habe dann quasi zu der Rollstuhlbasketballzeit mein Ausdauertraining viel im Handbike gemacht. Und als ich dann quasi meine Rollstuhlbasketballkarriere beendet habe, hatte ich trotzdem noch so richtig Lust auf Training, auf Sport, auf Leistungssport und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann so richtig so international auch Rennen zu fahren im Handbike, da bin ich 2019 gestartet.
Sie waren ja in der Basketball-Nationalmannschaft auch sehr erfolgreich, haben da auch eine Goldmedaille bei Paralympischen Spielen geholt. War das dann der Plan, da zu wechseln oder ist es eher so ein, naja, das hat mir einfach Spaß gemacht und dann, dass Sie so ein bisschen überrascht wurden davon, was für eine Form Sie da haben?
Ja, also ich meine, überrascht würde ich jetzt nicht sagen. Es ist natürlich schon so, dass man extrem hart trainieren muss, um wirklich dann auch in der Weltspitze irgendwie mithalten zu können. Aber ich hatte halt einfach ja richtig Lust auf Training. Und im Radsport ist es natürlich so, dass man deutlich flexibler ist von seinen Trainingszeiten her als im Mannschaftssport. Im Radsport kann ich selber entscheiden, ob ich jetzt meine Trainingseinheit morgens um 7 starte oder ob ich sie halt erst um 9 oder um 10 starte und ob ich dann meine zweite Einheit irgendwie am Nachmittag um 4 starte oder ob ich sie vielleicht erst abends um 8 starte. Das gibt einem schon deutlich mehr Flexibilität als in einem Mannschaftssport, wo man quasi immer ja von den Trainingszeiten her an die Mannschaft gebunden ist. Und das war für mich halt damals auch so ein bisschen der Grund, warum ich meine Rollstuhlbasketballkarriere beendet habe, weil es halt so war, dass ich Bundesliga und Nationalmannschaft gespielt habe. Das heißt, so den kompletten Herbst, Winter bis in den späten Frühling rein war dann halt die Bundesliga-Saison. Sobald das abgeschlossen war, war dann im Sommer die Nationalmannschaftssaison. Man war eigentlich immer nur unterwegs, hatte immer Spiele an den Wochenenden, hatte irgendwie ja niemals Zeit, irgendwie mal selbst so zu bestimmen, was man mit seiner Zeit macht. Und das ist im Radsport definitiv anders. Klar hat man genauso einen hohen Zeitaufwand fürs Training. Aber wie gesagt, man kann halt so ein bisschen mehr bestimmen, wann und wie man die Trainingseinheiten legt. Und ja, das finde ich sehr, sehr gut.
Ja, überrascht, weil es von mir vielleicht auch ein bisschen eine komische Formulierung. Also eigentlich wollte ich ja darauf hinaus, ne, inwiefern das geplant war. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, vielleicht haben Sie ja die Idee gehabt, ich will nochmal zu den Paralympics, aber halt nicht im Basketball, sondern als Paracyclerin.
Nee, also so geplant war das nicht. Also ich meine, man kann natürlich ja auch nicht damit rechnen, dass man irgendwie in der zweiten Sportart dann auch wirklich so erfolgreich sein kann. Das war in der Hinsicht auf jeden Fall schon überraschend, dass ja ich dann Auch 2019 war ja mein erster WM-Titel. Das war eine riesengroße Überraschung.
Ja, und bevor wir jetzt über diese großen Erfolge dieses Jahres sprechen, müssen wir mal noch so ein bisschen über die Art der Wettkämpfe und auch das Sportgerät sprechen, mit dem Sie da unterwegs sind. Hier im Podcast haben wir kein Bild, also müssen wir es beschreiben. So ein Handbike. Wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen für die Leute, die jetzt vielleicht kein Bild davon vor Augen haben?
Ja, so ein Handbike ist sehr aerodynamisch, weil man quasi darin liegt. Also man ist halt sehr, sehr nah am Boden, liegt mit relativ gestrecktem Körper da drin und kurbelt dann halt mit den Armen quasi vor dem Körper. Und genau, dementsprechend kann man vor allem bergab extrem hohe Geschwindigkeiten erreichen. Also bergab ist man auch deutlich schneller als jetzt auf einem quasi in Anführungszeichen normalen Fahrrad. Dafür hat man aber dann bergauf Nachteile, weil zum einen dadurch, dass man halt liegt, bekommt man nicht sein eigenes Gewicht quasi auf die Kurbel gebracht. Und ja, man hat natürlich von den Armen her Nachteile gegenüber der Muskulatur von Beinen. Insofern, ja, ist man da, wie gesagt, dann bergauf langsamer.
Ich liebe Abfahrten. Ich muss jetzt von Ihnen gern wissen, wie schnell, wenn Sie sagen, Sie wären schneller, als man das sonst so kennt vom Fahrradfahren, wie schnell wären Sie da auf so einer guten Abfahrt?
Es kommt natürlich drauf an, wie steil und wie lang die Abfahrt ist, aber man kann schon die dreistellige Geschwindigkeit erreichen.
Das heißt, Sie haben das auch wahrscheinlich schon mehrmals erreicht?
Ja.
Okay, das klingt ziemlich gut. Ich habe mich eben noch gefragt, in meiner Vorstellung hat es so ein bisschen eine Ähnlichkeit zu einem Liegerad. Und es hat aber auch, wenn ich die Beiträge mit Ihnen richtig gesehen habe, hat es ja drei Räder, ne, Ihr Handbike.
Genau, das Handbike hat drei Räder, quasi ein Rad vorne und dann quasi zwei kleinere Räder, die dann hinten sind, wo quasi der Kopf dann halt ist.
Und gibt es da also ähnliche Hersteller, wie es die jetzt bei klassischen aufrechten Fahrrädern auch gibt? Oder ist das eine Einzelanfertigung, was Sie da haben?
Also was ich habe, ist eine Einzelanfertigung. Es gibt verschiedene Hersteller von den Bikes. Aber generell, wenn man jetzt so ein quasi normales Fahrrad vergleicht mit einem Handbike, dann ist es halt schon so, dass es beim Handbike sehr, sehr wichtig ist, dass es halt genau angepasst wird und halt genau zum Körper halt auch passt, weil man halt ja eben so da drin richtig liegt und das ja möglichst dann, wenn man das als Leistungssport betreibt, dann auch sehr aerodynamisch sein sollte.
Gut, dann kommen wir mal vom Sportgerät zu den Rennen. Ich vermute, die sind dann auch sehr schnell. Sie haben es ja schon genannt, dreistellig ist möglich. Ich habe auch so Abkürzungen gefunden, H1, H2, H4. Können Sie sagen, was das bedeutet?
Genau, also im Parasport ist es halt immer so, dass es ein Klassifizierungssystem gibt. Das heißt, entsprechend seiner Behinderung wird man eingeteilt in verschiedene Klassen, so dass es quasi einen fairen Wettkampf ermöglicht, damit dann möglichst nicht die Art der Behinderung darüber Ausschlag gibt, ob man erfolgreich ist oder nicht, sondern dass es halt quasi faire Bedingungen sind und Athleten mit ähnlicher Behinderung dann gegeneinander antreten können. Und die ganzen H-Klassen, die Sie ja genannt haben, also H1, H2, H3, H4, das sind alles die Handbike-Klassen. Ich starte in der Klasse H3. Das sind quasi Athletinnen und Athleten, die liegen im Handbike, wie ja schon erwähnt. Also ne, es gibt auch noch Handbikes, in denen man quasi drin kniet. Das sind die H5-Athleten. Und bei den H3-Athleten sind es halt alles Athleten und Athletinnen mit einem Querschnitt, der ja von der Höhe her relativ hoch ist, aber so, dass quasi Arme und Hände haben keine Einschränkungen, sondern können ganz normal genutzt werden.
Und wie sieht's aus mit sowas wie Streckenlänge oder Rennmodus? Wie wird zum Beispiel so ein Straßenrennen ausgetragen?
Also generell gibt es bei uns ja das Straßenrennen, dann gibt es Zeitfahren und dann gibt es ein Teamrelay. Und von den Streckenlängen her, die Zeitfahren sind meistens so zwischen 15 und 20 Kilometer. Die Straßenrennen liegen so zwischen 40 und 80 Kilometer. Und das Team Relay, das sind quasi immer drei Handbiker, die in einem Team fahren. Und jeder der drei fährt quasi drei Abschnitte. Also insgesamt gibt es dann quasi 9 Abschnitte. Und die Abschnitte sind jeweils circa 2 Kilometer lang.
Okay, jetzt habe ich es ja vorhin schon einführend gesagt. Sie haben es auch erwähnt, bei den Paralympics in Paris sind Sie sehr erfolgreich gewesen. Sie haben 2-mal Bronze geholt. Können Sie uns mal ein bisschen mitnehmen in diesen Sommer zu diesen Wettkämpfen, wie das da abgelaufen ist, wie die Rennen für Sie verlaufen sind?
Generell hatte ich ja auch am Anfang schon erwähnt, dass halt lange, lange alles auf Paris ausgerichtet war. Ich war auch quasi im Frühjahr dann schon vor Ort in Paris, habe die Strecke besichtigt. Wir haben quasi den Sommer über auch mein Training dann speziell auf die Strecken in Paris ausgerichtet. Generell, die Strecke in Paris war sehr, sehr anspruchsvoll, also sowohl Anstiege als auch wirklich ja, technisch schwierige Abfahrten, die es da gab. Und vom Zeitfahren her war es für mich wirklich ein richtig, richtig gutes Rennen. Also ich kannte die Strecke wirklich in- und auswendig, habe es im Rennen ja geschafft, den Plan von meinem Trainer bezüglich ja, dem Pacing, wann ich wo, wie viel Wattwerte fahre, das konnte ich gut umsetzen. Habe auch von der Linie her immer eine gute Linie gefunden, weil ich, wie gesagt, die Strecke wirklich gut kannte und war mit meinem Rennen da auch wirklich sehr, sehr zufrieden. Generell wusste ich vor dem Zeitfahren, dass ja eigentlich, wenn alles normal läuft, dass das Maximum, was ich da rausholen kann, die Bronzemedaille sein wird, weil ich habe ja schon die verschiedenen Klassifizierungen angesprochen. Bei den Paralympics ist es so, dass tatsächlich Athleten und Athletinnen verschiedener Klassifizierungen zusammen starten und quasi um die gleiche Medaille fahren, es im Zeitfahren dann aber halt einen Faktor gibt. Und bei uns war jetzt der Faktor so krass, dass quasi eine H2-Athletin, die Katie Brim aus den USA, dass eigentlich klar war, dass sie gewinnen würde, einfach weil dieser Faktor realistisch gesehen nicht zu schlagen war. Und so ist es dann halt auch gekommen. Und zweite wurde Lauren Parker aus Australien. Die hatte ich vorher in einem Zeitfahren auch noch nie geschlagen. Und deshalb für mich auch, wie gesagt, war so das Maximum, was ich rausholen kann, dann halt die Bronzemedaille. Und das habe ich geschafft. Und dementsprechend habe ich mich natürlich total gefreut, weil die Bronzemedaille dann quasi wie eine Goldmedaille für mich war.
Da muss ich kurz nachfragen, mit dem Faktor, den Sie erwähnen, ist das sowas wie ein Umrechnungsfaktor?
Genau, das ist ein Umrechnungsfaktor und das heißt dann, dass deren Zeit nicht voll zählt, sondern dass quasi ja, sie länger brauchen kann und trotzdem gewinnen kann. Also es war halt so, dass die Athletin, die gewonnen hat, Katie Brim, die ist, glaube ich, in dem Zeitfahren 3 Minuten vor mir gestartet und ich habe sie im Rennen tatsächlich überholt. Und sie war dann halt trotzdem die Gewinnerin der Goldmedaille.
Sie haben erwähnt, dass Sie den Kurs wirklich wie so aus dem FF kannten, ne? Also sich da sehr präzise drauf vorbereitet haben. Gibt es sowas wie eine Lieblingspassage, die Sie gehabt haben auf der Strecke?
Also es gab auf der Strecke 2 Anstiege und die mochte ich tatsächlich beide gerne. Und dann gab es aber genauso halt auch die Abfahrten. Es gab so eine Abfahrt, wo man quasi wirklich so quasi gefühlt aus dem freien Fall in so einen Kreisel reinfahren musste. Das war so die Passage, die ich gar nicht mochte.
Weil die steuertechnisch wahrscheinlich, also ich stelle es mir herausfordernd vor.
Ja, es ist sehr herausfordernd gewesen.
Ja, aber Sie haben es ja offensichtlich sehr gut bewältigt. Wie ist es denn in dem anderen Rennen gelaufen, im Straßenrennen?
Im Straßenrennen hatten wir extrem schwierige Bedingungen. Also morgens, als wir aufgestanden sind, hat es schon in Strömen geregnet. Das Wasser stand wirklich total auf der Straße und dann sind wir quasi zur Strecke hin. Da hat die UCI erstmal nicht so richtig Entscheidung getroffen, ob es irgendwie verschoben wird oder nicht. Dann habe ich auch mein Warm-up dann quasi gestartet auf der Rolle. Dann hieß es auf einmal, dass das Rennen quasi um eine Stunde verschoben wird. Es war gleichzeitig auch richtig kalt, also dann musste man halt erstmal gucken, wie man sich irgendwie warm hält und am besten quasi für diese Nässe und Kälte dann halt auch wirklich präpariert. Und ja, letztendlich ist das Rennen dann halt ja im strömenden Regen gestartet und die Straßenbedingungen waren wirklich sehr gefährlich, super rutschig. Also ich habe es auch noch nie irgendwo erlebt, dass Straßen wirklich so glatt geworden sind vom Regen wie in Paris. Also das hat sich wirklich so angefühlt, wie als würde man irgendwie auf Seife fahren. Also war halt wirklich sehr, sehr gefährlich und das ist mir im Rennen nicht wirklich gut gelungen, mit den Bedingungen klarzukommen, also gerade bei den Abfahrten. Ich bin halt ein paar Mal richtig gerutscht, einmal halt auch so, ja, so ein bisschen in der Bande gelandet und dementsprechend dann doch in den Abfahrten recht verhalten gefahren. Also bei anderen Bedingungen hätte das Rennen, glaube ich, einen ganz anderen Verlauf genommen. Aber letztendlich bin ich super happy, dass ich das Rennen heile beendet habe und dass sogar halt da Bronze bei rausgekommen ist. Also das war wirklich auch ein extrem schwieriges Rennen und deshalb kann ich mich umso mehr freuen, dass dann am Ende noch Bronze rausgekommen ist. Die Goldmedaille, die ging mit viel Abstand an Lauren Parker. Die konnte sich relativ früh im Rennen absetzen. Und ich war die meiste Zeit halt in Gruppen, wo halt auch so ein bisschen gebummelt wurde. Dementsprechend hatte sie dann halt am Ende einen großen Abstand und es gab dann am Ende von unserer Gruppe gab es quasi einen Zielsprint, wo ich dann quasi von dieser Gruppe dann Zweite wurde und dementsprechend dann insgesamt Dritte.
Und apropos unter anderen Bedingungen noch anders oder noch besser abschließen, nur wenige Wochen wirklich nach den Paralympics in Paris haben dann die Weltmeisterschaften in Zürich stattgefunden. Und dort haben sie Gold und Silber geholt, also im Einzelzeitfahren Gold, auf der Straße Silber. Das klingt dann wirklich nach einem ziemlich perfekten Wochenende.
Ja, also generell war es natürlich wirklich schwierig, dann so kurz nach den Paralympics, nach quasi wirklich dem Highlight des Jahres, noch mit voller Konzentration an den Start zu gehen. Und ich habe mich nach Paris erstmal richtig müde auch gefühlt, habe mich tatsächlich auch am Tag vor dem Einzelzeitfahren noch müde gefühlt, hatte dann noch mit meinem Trainer überlegt, was wir irgendwie noch machen können. Und ja, dann hatte ich noch Physio, habe noch Dehneinheiten gemacht am Tag vorher und habe mich dann am Tag vom Einzelzeitfahren erstaunlicherweise dann richtig gut gefühlt. Und das war wirklich so ein perfektes Rennen, in dem ich dann auch das erste Mal überhaupt die Australierin Lauren Parker in einem Zeitfahren schlagen konnte. Und generell hatte ich eigentlich vorher gedacht, dass mir die Strecke gar nicht so sehr liegt. Also es war eine sehr flache Strecke. Aber ja, letztendlich, wie gesagt, war es ja ein nahezu perfektes Rennen.
Jetzt habe ich Sie eben trotzdem so verstanden, dass Sie gesagt haben, Paris war der Höhepunkt des Jahres. Ist das auch rückblickend für Sie so, dass Sie sagen, die Bronzemedaille in Paris oder so, das Gesamtpaket in Paris ist trotzdem für mich der Höhepunkt, auch wenn es in Zürich sogar Gold und Silber gewesen ist?
Also ich meine, von der Wertigkeit der Events ist es natürlich so, dass die Paralympics nur alle 4 Jahre stattfinden und dass man sich quasi ja 4 Jahre auf Paralympics vorbereitet. Und von dem her, klar, ist es dann der Höhepunkt, aber für mich waren natürlich auch die Weltmeisterschaften super wichtig und das war auch wirklich ein Event, auf das ich mich sehr gefreut habe. Auch quasi das ist ja olympisch und paralympisch zusammen inklusiv stattgefunden hat. Das war natürlich was Besonderes, was Schönes und ja, deshalb würde ich beides, also sowohl die Paralympics in Paris als auch die WM in Zürich als irgendwie so diesem Jahreshighlight ansehen.
Da haben Sie meine Überleitung vorausgeahnt. Ich wollte nämlich auch darauf zu sprechen kommen, dass eben Zürich ja inklusiv gewesen ist, also ParasportlerInnen, und Sie haben gesagt, ich glaube eben die paralympischen und die olympischen Sportler gemeinsam dort oder parallel Wettkämpfe ausgetragen haben. Das ist ja zum ersten Mal so gewesen. Klingt danach, als hätte das ziemlich gut funktioniert aus Ihrer Sicht.
Also in Glasgow letztes Jahr, da war ja quasi so eine, die haben es ja genannt, Super-WM, wo verschiedene Disziplinen aus dem Radsport alle parallel stattgefunden haben. Das heißt, da war auch quasi olympischer Radsport und paralympischer Radsport zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Das war auch schon wirklich gut, wobei wir halt nicht auf den gleichen Strecken gefahren sind. Und das war jetzt halt in Zürich das erste Mal so, also dass wir quasi den gleichen Start, das gleiche Ziel hatten und dass es halt wirklich ja so mehr ein Event war. Und ich fand das wirklich super und ich denke auch, dass das ein erfolgreicher Ansatz war, der hoffentlich wiederholt wird.
Ja, apropos Wiederholung. Im kommenden Jahr finden die Weltmeisterschaften wieder getrennt statt. Ist das eine vertane Chance?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine vertane Chance ist, denn ich denke, dass quasi beide Seiten davon profitieren können und dass man halt auch einfach so von der Logistik her natürlich, wenn man das Ganze in einem Event macht, ja, da einfach auch an Aufwand sparen kann. Aber ja, ich hoffe, dass das jetzt dann nur so eine Ausnahme ist im nächsten Jahr und dass dann wirklich auch ja mehr gesehen wird, wie erfolgreich quasi Zürich war und dass man zu so einem Konzept dann wieder zurückkehrt.
Können Sie das vielleicht noch ein bisschen beschreiben, was das bedeutet, vielleicht auch abseits der Rennstrecke? Weil ich stelle mir das so vor, ne, zum Beispiel bei Olympia, also es gibt die Olympischen Spiele, es gibt die Paralympischen Spiele und man ist ja dann nicht anwesend, wenn quasi die anderen da ihre Wettkämpfe austragen. Und jetzt in Zürich war man ja dann da, also wurde da gegenseitig angefeuert, hat man sich irgendwie angefreundet, gab es da so Kontakte?
Also generell war es halt so, jetzt, wenn ich fürs deutsche Team spreche, das olympische Team war quasi in einem anderen Hotel als jetzt wir Parasportler. Insofern hatte man relativ wenig Kontakt zueinander. Aber wenn man jetzt einfach nur mal an die Organisation denkt, da bin ich halt generell der Meinung, dass es halt auch Sinn macht, dass quasi von den Fachverbänden her da einfach eine engere Zusammenarbeit und vielleicht auch langfristig quasi der gleiche Fachverband den olympischen und paralympischen Sport betreut. Also warum soll man immer quasi 2 Events parallel organisieren, wenn man das Ganze halt in einem machen kann und da entsprechend dann auch Ressourcen sparen kann?
Klingt sinnvoll in meinen Ohren und Sie haben ja bestimmt auch schon gemerkt an meinen Fragen, dass ich selber vom Paracycling gar nicht so viel Ahnung habe. Ich vermute, es geht einigen auch so, die hier dieses Gespräch sich anhören. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie viele Paracyclerinnen und Cycler gibt es eigentlich in Deutschland?
Oh, das ist eine schwierige Frage, die ich tatsächlich auch gar nicht beantworten kann. Also generell ist ja so das Paracycling sehr weit gefasst. Also es gibt ja zum einen uns Handbiker, ne? Das sind halt ja normalerweise dann halt Athleten und Athletinnen, die im Alltag quasi im Rollstuhl sitzen. Dann gehören zum Paracycling auch noch die Dreiradfahrer, die quasi so ein Rennrad fahren, was aber dann hinten 2 Räder hat, weil die meisten dann halt Gleichgewichtsprobleme zum Beispiel haben und auf einem normalen 2-Rad jetzt nicht fahren könnten. Dann gibt es quasi noch die Tandems. Das ist quasi für Athleten und Athletinnen mit Sehbehinderung. Das heißt, da fährt dann halt vorne ein sogenannter Pilot auf dem Tandem und hinten sitzt der oder die Athletin mit Sehbehinderung. Und dann gibt es quasi genauso auch noch im Paracycling die Zweiradfahrer. Das können zum Beispiel Athleten und Athletinnen mit einer Beinamputation sein, die dann zum Beispiel mit Prothese auf dem normalen Zweirad fahren. Das heißt also, ne, dieser Begriff Paracycling umfasst viele verschiedene Athletinnen und Athleten mit verschiedenen Behinderungen. Und deshalb kann ich das gar nicht so genau sagen, wie viele es davon jetzt in Deutschland gibt.
Okay, könnte ja auch was damit zu tun haben, ob es zum Beispiel einen gemeinsamen Verband gibt oder nicht. Gibt es den in der Form?
Nee. Also mit dem Pararadsport in Deutschland sind wir quasi beim Deutschen Behindertensportverband angesiedelt. Und der Bund Deutscher Radfahrer ist dann auf der anderen Seite für die olympischen Athleten und Athletinnen zuständig. In anderen Sportarten gibt es es quasi schon, dass es halt quasi einen Fachverband gibt, der dann halt die olympischen und paralympischen Athleten betreut. Also das ist zum Beispiel im Triathlon so. Und ich denke, dass es ja eine gute Herangehensweise ist und hoffe, dass es halt in vielen anderen Sportarten auch so gemacht wird.
Wie zufrieden sind Sie denn aktuell mit der Sichtbarkeit Ihres Sports in Deutschland?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also generell ist es so, dass im paralympischen Jahr natürlich die Sichtbarkeit größer ist. Im paralympischen Jahr, ja, sind immer deutlich mehr Medienanfragen, es wird mehr im Fernsehen gezeigt, es wird mehr in den Zeitschriften, in den Magazinen berichtet, es ist einfach eine viel größere Sichtbarkeit da. In den Jahren zwischen den Paralympics nimmt das dann wieder deutlich ab. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Und zum Beispiel in diesem Jahr mit der WM in Zürich hätte man halt eigentlich eine richtig gute Chance gehabt, dann auch den Pararadsport mehr zu zeigen. Und da war es ein bisschen schade, dass relativ wenig aus Zürich berichtet wurde. Klar war irgendwie das ZDF da und hat auch einige Beiträge gemacht, aber es hätte schon deutlich mehr sein können dafür, dass es halt ein Event war, das so nah an Deutschland dran war und man mit relativ wenig Aufwand da auch hätte mehr machen können.
Ja, klingt deutlich danach, als wäre da Luft nach oben. Was würden Sie denn sagen, was so die größten Schwierigkeiten sind beim Ausüben auch Ihres Sports? Also ist es diese Sichtbarkeit oder ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, wie ist das Ganze finanziert? Wie sind die Wettkämpfe finanziert? Wie sieht es mit Preisgeldern aus?
Also generell ist es so, dass wir natürlich, die das als Leistungssport betreiben, wir werden von der Stiftung Deutsche Sporthilfe unterstützt. Ich werde zum Beispiel von der Bundeswehr unterstützt. Aber natürlich ist es auch so, dass die Kosten für den Sport sehr hoch sind. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Handbikes zum Beispiel speziell angefertigt werden, also dass die halt nicht mal eben von der Stange gekauft werden können. Dementsprechend, ja, ein wirklich gutes Handbike wird man schwer unter irgendwie 20.000 Euro bekommen. Also das macht natürlich auch so für junge Athleten den Einstieg in den Sport relativ schwer, weil man natürlich, wenn man mit dem Sport startet, nicht direkt irgendwie so viel Geld ausgeben kann und will. Und ja, das ist ein großes Hindernis, wirklich, ja, intensiv am Anfang den Sport zu betreiben.
Ja, das klingt wirklich nach einer ganzen Menge. Ich frage mich gerade, gibt es da irgendeine Art Förderung oder ist es vielleicht so, dass man, wenn man sich dafür interessiert für diesen Sport, dass es vielleicht Leihräder gibt, aber dann denke ich mir wieder, Sie haben ja gesagt, die müssen so speziell angepasst werden. Also es klingt nach einem ziemlichen Brocken, der da erstmal zu schultern ist.
Also generell ist es so, dass man natürlich am Anfang sich erstmal ein Handbike oder halt auch ein anderes Fahrrad in anderen Pararadsportdisziplinen ausleihen kann. Es gibt dann auch sogenannte Talent Days, wo man das halt mal ausprobieren kann. Vom Deutschen Behindertensportverband gibt es auch eine Webseite parasport.de, da kann man dann rausfinden, wo man in seiner Nähe den Sport zum Beispiel ausprobieren kann. Also natürlich wird daran gearbeitet, Nachwuchs für den Pararadsport zu gewinnen. Aber wenn man dann halt wirklich sich dafür entscheidet, Rennen zu fahren, dann muss man natürlich trotzdem irgendwann sehen, dass man ein eigenes angepasstes Bike bekommt. Und wie gesagt, das ist mit hohen Kosten verbunden. Also klar gibt es zum Beispiel bei den Landesverbänden oder in verschiedenen Städten dann halt Förderungen. Aber trotzdem ist es immer noch eine große Hürde, wenn man sich so ein teures Fahrrad erstmal kaufen muss.
Sie haben erwähnt, dass Sie von der Bundeswehr unterstützt werden. In welcher Form?
Also ich bin quasi in der Spitzensportförderung der Bundeswehr. Das ist ein Programm für paralympische Athleten in Deutschland und wir werden dann halt entsprechend finanziell durch die Bundeswehr unterstützt.
Und ich meine auch, dass ich Sie gesehen habe auf dem Foto mit dem Verteidigungsminister neulich. Kann es sein?
Ja, genau. Also wir waren bei Boris Pistorius eingeladen. Das waren quasi alle Athletinnen und Athleten, die an den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris teilgenommen haben und genau hatten dann Empfang und wurden quasi für unsere Teilnahme in Paris dann ausgezeichnet.
Ja, ich habe so ganz lose auch so die Bezeichnung Sportsoldat, Sportsoldatin im Kopf aus anderen Sportarten. Verstehe Sie jetzt aber so, dass es eine andere Art Förderung ist oder sind Sie Sportsoldatin?
Nee, ich bin keine Sportsoldatin. Das ist tatsächlich im olympischen Bereich so, dass er dann man freigestellt wird, um seinen Sport auszuüben, dass man aber trotzdem entsprechende Lehrgänge bei der Bundeswehr absolviert. Und das machen wir paralympische Athleten und Athletinnen nicht.
Okay, und gibt es noch andere, sage ich mal, ähnliche Unterstützungsquellen? Also wie sieht es zum Beispiel aus mit Sponsoren? Haben Sie Sponsoren?
Also klar, gibt es noch andere Unterstützungen durch verschiedene Sponsoren, die sich natürlich entweder jeder selber suchen kann oder natürlich auch Sponsoren, die dann über die Olympiastützpunkte oder über das Team Deutschland Paralympics oder die Deutsche Sporthilfe dann halt entsprechend da sind. Aber also generell würde ich schon sagen, dass es quasi für paralympische Athleten und Athletinnen immer noch schwieriger ist, Sponsoren zu finden als für viele olympische Athletinnen und Athleten.
Ja, hat es was mit der Sichtbarkeit vielleicht zu tun? Also dass dann, Sie haben erwähnt, ne, das ZDF ist zwar vor Ort, aber es wurde dann doch relativ wenig darüber berichtet. Also ist das was, wo mehr Sichtbarkeit dann auch wahrscheinlich gestiegenes Sponsoreninteresse bringen würde, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also je mehr Sichtbarkeit, desto besser ist es natürlich aus Sponsorensicht. Und ja, also da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben bezüglich der Sichtbarkeit. Und natürlich ist es im olympischen Bereich auch so, dass es halt manche Sportarten gibt, die mehr Sichtbarkeit haben und ja, dann andere, die halt eher weniger Sichtbarkeit haben. Also ich meine, klar, in Deutschland steht bei allem irgendwie immer der Fußball ganz, ganz vorne bezüglich der Sichtbarkeit. Und so eine Sichtbarkeit wird man natürlich wahrscheinlich nie erreichen, aber es wäre schon sehr wünschenswert, wenn wir neben dem Fußball auch andere Sportarten ja mehr Sichtbarkeit geben würden.
Das kann ich an der Stelle nur begrüßen. Das finden wir auch. Und bei uns steht auch der Fußball nicht an erster Stelle. Das muss ich dazu sagen. Jetzt sind Sie auch noch Brand Manager der Rhein-Ruhr World University Games. Was hat es damit auf sich?
Genau, also neben meinem Sport arbeite ich auch noch in Teilzeit und zwar für Rhein-Ruhr 2025. Da finden nächstes Jahr die World University Games statt. Das ist quasi eine Multisportveranstaltung für Studierende, Sportlerinnen und Sportler. Und das wird nächstes Jahr das größte Multisport-Event weltweit sein. Also es werden ca. 8500 Athletinnen und Athleten erwartet. Also wirklich ein ganz, ganz großes und tolles Sportevent, was da nach Deutschland kommt. Auch da fehlt ein wenig die Sichtbarkeit. Also viele Leute wissen noch gar nicht, dass so ein großes, tolles Event nächstes Jahr in Deutschland stattfindet. Und genau, also ich bin seit 2022 in dem Organisationsteam an Bord, unterstütze da im Brandmanagement-Bereich und wir freuen uns auf jeden Fall auf ein tolles Event nächstes Jahr und vielleicht können wir ja den ein oder anderen Zuschauer oder Zuhörer hier auch motivieren, im nächsten Jahr an Rhein und Ruhr zu kommen, um sich das tolle Event anzugucken.
An der Stelle muss ich kurz klarstellen, ne, wir zeichnen auf Ende 2024. Sehr wahrscheinlich wird dieses Gespräch Anfang 2025 gesendet und dann ist es nicht mehr das nächste Jahr, in dem die World University Games an Rhein und Ruhr stattfinden, sondern eben das Jahr, also 2025. Wird das auch inklusiv sein?
Ja, also bei den World University Games wird es das erste Mal bei den Sommersportarten auch eine Parasportart geben. Und zwar wird das 3x3 Rollstuhlbasketball sein. Eine tolle neue Sportart. Und ich hoffe, viele Leute werden sich diese tolle Sportart auch angucken.
Und damit ist es ja auch für Sie vielleicht so ein Stück wieder zurück zur vorigen Sportart, oder? Also Rollstuhlbasketball?
Ja, also es ist natürlich nicht zurück zur alten Sportart, sondern es ist natürlich was anderes, ob ich das selber mache oder ob ich das mit organisiere.
Ja, ja.
Aber ich freue mich natürlich sehr, dass es genau diese Sportart geworden ist.
Frau Zeinjais, wenn Sie jemanden treffen, der oder die noch nie was gehört hat von Ihrer Sportart und sich das auch überhaupt nicht vorstellen kann, warum machen Sie das überhaupt? Was würden Sie sagen? Was ist das Schöne daran, an dem, was Sie da tun?
Also das Handbiken ist eine ganz tolle Sportart, weil man große Geschwindigkeiten erreichen kann. Man macht es draußen und das gibt einem auch so richtig ein Freiheitsgefühl. Und also ich mag es vor allem halt auch einfach so, gerade so die Straßenrennen mit der Taktik, dem Windschattenfahren. Also das ist wirklich eine sehr faszinierende Sportart. Und was ich halt auch wirklich ganz cool und ganz lustig finde, ist halt, dass wenn man irgendwie mit dem Handbike unterwegs ist, dann würde niemand irgendwie so auf die Idee kommen, dass man irgendwie quasi im normalen Leben irgendwie im Rollstuhl sitzt. Also wenn man so mit dem Rollstuhl durch die Gegend fährt, dann ist es halt ja eher so, dass viele Leute da irgendwie noch so Hemmschwellen haben und nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Aber wenn man mit dem Handbike durch die Gegend fährt, dann rufen immer die Leute, oh, wie cool und was ist das und das ist toll. Und Kinder rufen ständig, oh, das will ich auch mal probieren. Und ja, also das ist so eine ganz andere Situation, als irgendwie mit dem Rollstuhl durch die Gegend zu fahren. Und das finde ich auch sehr interessant und faszinierend.
Ja, das finde ich auch gerade interessant, wie Sie das sagen, denn ich, also die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen es wahrscheinlich, ich fahre sehr gern Tandem und so viel, wie es geht, dann erkenne ich das auch, dass so Räder, die nicht so ganz klassisch aussehen wie das klassische Fahrrad, dass die immer irgendwie so, die lösen manchmal was bei Leuten, habe ich das Gefühl.
Ja, definitiv. Also es ist sehr interessant, dass es auch mit dem Tandem so ist.
Frau Zeinjais, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie weiter so viel Spaß und Erfolg haben in dem Sport und sage vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier im Antritt davon zu erzählen, was es so auf sich hat mit dem Paracycling, mit den verschiedenen Disziplinen, mit dem Sportgerät. Und ich wünsche auch viel Spaß und viel Erfolg mit den University Games an Rhein und Ruhr. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte.
Soweit also mein Gespräch mit Annika Zeinjais hier im Fahrrad-Podcast Antritt. Ich habe in diesem Gespräch einiges gelernt über Paracycling, über die unterschiedlichen Rennklassen zum Beispiel, über das Sportgerät, in dem Fall das Handbike, das ja ziemlich große Geschwindigkeiten erreichen kann, was ich ziemlich faszinierend finde. und natürlich auch über ja, die Probleme der Sichtbarkeit, dass man von Paracycling in den großen Medien gar nicht so viel mitbekommt und dass da andere Sportarten und Aspekte des Sports im Vordergrund stehen. Ich finde, da kann es ein bisschen Änderungen geben und ich würde auch gern das Thema weiter hier im Fahrradpodcast Antritt aufgreifen. Vielleicht kann ich ja mal zu einem Wettkampf gehen und mir dort ein paar Eindrücke sammeln und mit Athletinnen und Athleten sprechen. Erstmal geht's hier aber in der kommenden Woche weiter und da gibt's eine Tandem-Ausgabe. Christian Bollert ist dann zum ersten Mal in diesem Jahr mit mir im Studio. Ich bin schon ganz gespannt, wie er über den Jahreswechsel gekommen ist, ob er auch mal auf dem Rad gesessen hat und welches Gebäck es so gab. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Wer daran auch interessiert ist oder vielleicht an ganz anderen Themen, an so klassischen Fahrradthemen, der oder die kann diese neue Ausgabe am 17.01. hören. Hier im Antritt auf Detektor FM in der App eurer Wahl oder auch auf der Detektor-Webseite, wie auch immer ihr uns empfangt. Und bis dahin erreicht ihr uns unter antritt@detektor.fm per E-Mail. Ihr erreicht uns auch bei Instagram unter Antritt Podcast und Christian ist bei Mastodon zugange. Ich lasse mich jetzt noch in der Musikredaktion von Marie beraten, welchen Song wir hier hinten noch dran bauen und dann wünsche ich euch eine gute Fahrt im Januar. Ich hoffe, ihr seid um die Glätte der letzten Tage unverletzt herumgekommen und habt trotzdem oder vielleicht auch gerade wegen der winterlichen Bedingungen Spaß auf dem Rad. Das wünsche ich euch jedenfalls und mir auch ein bisschen. Und ich sage, gute Fahrt. Bis in einer Woche. Ciao. I'm carrying a shovel. It's pointed at the tip. Like Mount Everest. Like Mount Everest. I'm working my way. Shards of soil. I'm carrying a shovel.